Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code des Lebens. Mein Name ist Johanna Stegmann und ich spreche hier jeden Monat mit spannenden Gästen aus der Genomforschung. Heute ist Professor Dr. Stefan Pfister zu Gast. Er ist Direktor am KITZ, dem Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg, und außerdem ist er ein begnadeter Saxophonspieler und Mitglied des Tübinger Saxophonensembles. Ihr kennt es bestimmt auch, wie sehr Hobbys manchmal dabei helfen können, abzuschalten. Manchmal bringen sie sogar neue Impulse für den Beruf. Deshalb wollte ich als erstes von Herrn Pfister wissen, ob das Musizieren eine Rolle in seinem Berufsalltag spielt oder ob Beruf und Hobby für ihn zwei völlig getrennte Welten sind.
Ja, vielleicht ein bisschen von beiden. Also auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass es zwei getrennte Welten sind, weil man einfach immer die Möglichkeit hat, und bei anderen mag es vielleicht Sport sein oder irgendwas anderes. Bei mir ist es halt die Musik, dass man irgendwo in eine andere Welt eintaucht und sich da so drauf konzentrieren muss und einem quasi alles auch ein Stück weit abverlangt wird, dass man auch die Möglichkeit hat, eben ja die anderen Dinge, die einen so beschäftigen, auch mal für eine bestimmte Zeit zu vergessen. Und das ist natürlich auch was zur Entspannung beiträgt. Glücklicherweise mache ich das Hobby auch zusammen mit meiner Frau, was auch förderlich ist für das Entspannen und dass eben nicht jeder dann am Wochenende oder in der Freizeit auch noch seine eigenen Wege geht.
Sowohl beim Musizieren als auch in Ihrem Beruf kommen wahrscheinlich ähnliche Fähigkeiten zum Tragen, oder?
Glaube ich schon. Es wird ja auch immer behauptet, dass so mathematisch, naturwissenschaftlich und musikalische Talente irgendwie häufig zusammenkommen. Und ich glaube schon, dass da auch was dran ist, dass man viele Fähigkeiten oder Eigenschaften oder wie man es auch immer nennen will, für beides braucht. Und klar ist, da nimmt man da auch Inspiration mit. Insofern, dass es ja zum Beispiel in der Musik, gerade wenn man gemeinsam Musik macht, auch ganz häufig darum geht, irgendwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, was nur in einem Team funktioniert und nicht als Einzelner, und sich manchmal zurücknehmen muss, manchmal in den Vordergrund treten muss, um der Musik eben Geltung zu verschaffen. Und so ähnlich ist es ja sowohl in einem klinischen Setting mit Familien, Patienten, Kolleginnen, Kollegen auch, aber natürlich auch in der Wissenschaft. Es wird immer ganz viel von Interdisziplinarität geredet. Häufig ist es aber dann trotzdem so, dass quasi die eigene Interessenvertretung wichtiger ist als das tatsächliche Zusammenarbeiten, und dass dann eben nicht die Bereitschaft dazu besteht, irgendwo auch mal kürzer zu treten oder auch mal nicht die sichtbarste Person in einer Konstellation zu sein. Und ich glaube, da sind extrem viele Parallelen.
Sie haben gerade schon die Interdisziplinarität angesprochen, und das KITZ ist ja sehr einzigartig, weil Forschung und Klinik unter einem Dach stattfinden. Und Sie selbst leiten ja die präklinische Kinderonkologie. Was passiert da denn genau? Und was motiviert Sie auch persönlich, hier in diesem Bereich zu arbeiten?
Ja, fangen wir mal mit der Motivation vielleicht an. Also ich bin Kinderonkologe geworden. Erstens mal, weil ich immer gern mit Kindern zu tun haben wollte. Und zweitens, weil ich auch es spannend finde, wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in Anwendung zu bringen. Und das ist meiner Meinung nach in der Onkologie besonders ausgeprägter Fall, weil man da eben häufig leider mit lebensbedrohlichen Situationen zu tun hat und dadurch auch ein Stück weit ein gewisser Druck besteht, warum man wissenschaftliche Erkenntnisse schnell zu den Patienten bringen möchte. Was wir am KITZ versuchen zu machen, ist eben von Entdeckungen im Labor und grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnissen immer direkt die Frage zu stellen, was davon kann eigentlich ausgenutzt werden, um Patienten besser zu behandeln, Patienten besser zu diagnostizieren, aber auch, um eben die Erkrankungen besser zu verstehen. Und letztendlich, und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung zum Verständnis, sind ja die Krebserkrankungen, die es bei Kindern gibt, fundamental unterschiedlich zu denen, die es bei Erwachsenen gibt. Die, die bei Kindern häufig sind, sind bei Erwachsenen extrem selten oder kommen dort gar nie vor. Das heißt, man kann sich nicht immer nur einfach Anleihen holen aus der Erwachsenenonkologie und dann extrapolieren, was für Kinder vielleicht geeignet sein könnte. Und das ist natürlich irgendwie spannend und auch erfüllend, dass man manchmal ganz basale Erkenntnisse bekommt, die dann aber über eine Zeitspanne von 5 oder 10 Jahren plötzlich heranreifen zu was, was tatsächlich auch in der Therapie, in der Diagnostik, in der Patientenversorgung genutzt werden kann. Und was auch da eben wichtig ist, ist, dass es nicht jeder, der jetzt irgendwie in der Präklinik beschäftigt ist, kann alle Schritte in dieser Wertschöpfungskette gleich gut. Es gibt dann Labors, die machen in erster Linie Grundlagenforschung, die versuchen, Krankheiten besser zu verstehen, versuchen auch teilweise basale biologische Prozesse besser zu verstehen. Dann gibt's andere Gruppen, die sagen dann, okay, wir haben hier potenziell einen therapeutischen Angriffspunkt gefunden, wo ein neues Medikament, eine neue Immuntherapie, eine neue Strahlentherapie-Kombination ansetzen könnte und versuchen, in geeigneten Modellen das zu simulieren und zu schauen, ob das wirklich vielversprechend ist. Was wiederum komplett anders ist zu Leuten, die zum Beispiel frühe klinische Studien designen. Da braucht man einfach komplett andere Expertise, komplett andere Kontakte, es sind auch teilweise andere Berufsgruppen beteiligt. Und so ist es wirklich eine ganze Wertschöpfungskette von der Entdeckung im Labor bis zur klinischen Studie, die dann an Patienten stattfindet und dann auch wieder zurück, dann auch zu versuchen zu verstehen, warum haben jetzt einige von diesen Patienten gut angesprochen, warum haben andere nicht so gut angesprochen. Und das versuchen wir eben alles irgendwie abzubilden. Und dafür braucht es einerseits natürlich kritische Masse, auf der anderen Seite aber auch eben ganz verschiedene Expertisen, die da zusammenkommen. Und das ist auch das, was mir besonders Spaß macht, dass man eigentlich jeden Tag dazulernen darf, weil es immer Leute gibt zu fast jedem Thema, die sich besser auskennen als man selbst. Und das finde ich ist toll. Also das, manche würden das vielleicht als Bedrohung empfinden, aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil eigentlich. Das ist ja ein Riesenreichtum, aus dem man schöpfen kann. Und das macht riesen Spaß.
Was sind denn typische Krebserkrankungen bei Kindern und wie häufig treten die auf?
Ja, insgesamt gibt es in Deutschland ungefähr 2200 Neuerkrankungen pro Jahr von Kindern mit Krebs bis zum Alter von 18 Jahren. Und davon sind ein großer Teil, etwa ein Drittel ungefähr, sind Leukämien, also akute Leukämien, die bei Kindern häufig auftreten. Dann etwa 25-30% sind Hirntumoren. Und dann kommen eben Sarkome, also Bindegewebstumore, andere embryonale Tumoren, wie zum Beispiel Neuroblastome, Wilmstumoren, also Nierentumoren. Und all die genannten sind bei Erwachsenen extrem selten oder kommen gar nicht vor. Bei den Erwachsenen herrschen ja die sogenannten Karzinome vor, also die Tumoren, die eigentlich von einer Zellschicht oder aus einer Zellschicht hervorgehen, die quasi eine Schleimhaut ist, also Darm und Brust und Lunge und Prostata und so, das sind alles Karzinome. Und die kommen bei Kindern fast nie vor. Das heißt, die typischen Erwachsenenerkrankungen gibt es bei Kindern eigentlich nicht und die typischen Kindererkrankungen gibt es bei Erwachsenen eigentlich nicht. Und das hat natürlich auch eine Ursache, weil die typische Tumorentstehung, wie man ja irgendwie, glaube ich, so auch allgemein weiß, bei Erwachsenen ist halt immer getriggert von jahrelang, jahrzehntelang sich aussetzen zu mutagenen Substanzen, also Rauchen, Alkohol, Viren, Sonneneinstrahlung, Ernährungsgewohnheiten und so weiter. Und all die spielen ja bei Kindern keine Rolle, vor allem wenn man annimmt, dass die meisten von diesen Erkrankungen ganz früh, vielleicht überwiegend sogar schon in der Schwangerschaft, also in der Embryonalphase angelegt werden. Da spielen ja diese Einflüsse keine Rolle. Und deswegen ist es auch plausibel, warum eben in dieser Phase des Lebens andere Zellsysteme, Organsysteme betroffen sind als dann bei Erwachsenen, die die ganze Zeit sich sozusagen aussetzen diesen Giften, wenn man so will. Und das ist natürlich dann immer an Oberflächen in der Regel von Organen.
Sie haben vorhin den Begriff Leukämie verwendet und dann akute Leukämie. Was ist denn der Unterschied zwischen einer akuten Leukämie und einer Leukämie?
Also es gibt halt quasi diese zwei groben Kategorien, akute Leukämie und chronische Leukämie. Chronische Leukämien sind eigentlich eher eine Erkrankung des Erwachsenenalters, späten Erwachsenenalters, die in der Regel eben über viele, viele Jahre chronisch verlaufen und dann irgendwann mal sozusagen sich beschleunigen und dann auch lebensbedrohlich werden. Aber viele Leute leben damit 10 Jahre oder mehr. Und bei einer akuten Leukämie, also der sogenannten akuten lymphatischen Leukämie, die von den Lymphozyten oder lymphozytären Systemen ausgeht, bei Kindern, das ist die häufigste Leukämie bei Kindern, ist es eben ganz fulminanter Krankheitsverlauf. Also die werden ganz schnell, ganz schwer krank und müssen dann auch ganz akut und hochintensiv behandelt werden. Insofern heißt beides Leukämie, weil es eben von dem blutbildenden System ausgeht, aber es sind eigentlich vom Verlauf und von der Natur her sehr, sehr unterschiedliche Erkrankungen.
Ich habe gelesen, dass etwa 80% der Kinder mit bösartigen Krebserkrankungen, dass die heute geheilt werden können mit modernen Methoden. Aber es bleibt dann ja immer noch ein Teil, also etwa 20%, die einen Rückfall erleiden oder bei denen die Prognose sehr schlecht ist. Warum ist das denn so?
Naja, weil man halt bei bestimmten Erkrankungen diese Achillesferse oder diesen Ansatzpunkt gefunden hat, wie man diese Erkrankungen heilen kann. Wir haben es natürlich auch bei einem relevanten Anteil der Patienten zum Beispiel mit metastasierten Erkrankungen bei Diagnosestellung zu tun, die schon so weit fortgeschritten sind, bevor sie überhaupt festgestellt worden sind, dass man sozusagen immer hinterher hinkt mit der Therapie. Zum Beispiel, wenn man einen Hirntumor nimmt, ist ja auch eine große Gruppe von Tumoren, an denen wir auch bei uns in meinem Labor sehr spezifisch auch forschen, hat man es zum Beispiel immer mit der Barriere zum Gehirn zu tun, was Therapiezugänglichkeit angeht. Also geht meine Chemotherapie oder geht meine zielgerichtete Therapie oder meine Immuntherapie auch dorthin, wo sie hingehen muss, um den Tumor zu bekämpfen? Das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn ich Zellen wie jetzt bei einer Leukämie habe, die im Blut oder im Knochenmark unterwegs sind. Und so gibt es halt für verschiedene Erkrankungsgruppen eben verschiedene zusätzliche komplizierende Faktoren, die dann dazu beitragen, dass sie besonders schwer zu behandeln sind. Und es ist auch so, glaube ich, dass man mittlerweile relativ sicher sagen kann, dass viele von den Erkrankungsgruppen, die sich herausgestellt hat als nicht heilbar oder immer noch schwer behandelbar, dass möglicherweise da auch unsere 50, 60-jährige Trial-and-Error-Vorgehensweise nicht mehr trägt. Also man hat 50, 60 Jahre lang ein kleines Repertoire verschiedener Therapieoptionen in beliebiger Reihenfolge und Dosierung und Kombination zusammengebracht und bei vielen von den Erkrankungen auch dauerhafte Erfolge erzielt. Aber es gibt eben manche Erkrankungen, die sind wahrscheinlich ein bisschen schlauer als das, was man bisher an Repertoire an Therapien hat. Und die muss man eben erstmal besser verstehen, um dann eben auch gezielter ansetzen zu können. Und deswegen befürchte ich, dass diese verbleibenden 20% schwerer zu knacken sind als die ersten 80%, wenn man so will. Und der zweite Aspekt, der ist uns natürlich auch immer wichtig. Also 80% überleben oder werden geheilt, aber viele von diesen Patienten auch zu einem relativ hohen Preis. Also viele von den Patienten tragen ja dauerhafte Schädigungen, Nebenwirkungen aus dieser Therapie raus. Viele von denen haben nie eine Familie, machen nie einen Hochschulabschluss, leben, bis sie erwachsen sind, bei ihren Eltern irgendwo in einer Einliegerwohnung und haben dann eben auch Handicaps, die es ihnen schwerer machen im Berufsalltag oder eben in der Ausbildung. Und ich glaube, es muss man auch berücksichtigen, dass es einen Unterschied macht, wenn ich jemanden heilen kann, der 8 Jahre alt ist und noch 80 Jahre leben will, als wenn ich jemanden heilen kann, der danach noch eine Lebenserwartung von 5 oder 10 Jahren hat.
Also wäre es gut, sich die Therapieoptionen grundsätzlich nochmal anzugucken, die etwa bei 80% der Kinder funktionieren?
Genau, absolut. Also ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, es gibt ganz viele, aber zum Beispiel Strahlentherapie bei sehr kleinen Kindern, die ein großes Volumen mit bestrahlt, ist natürlich was, was unter Umständen für die Entwicklung von einem Kind extrem hinderlich sein kann und auch eben Folgeschäden setzt. Aber manche Erkrankungen können eben im Moment nur mit dieser Strahlentherapie geheilt werden. Wenn es da bessere Möglichkeiten gäbe oder wenn möglicherweise man auch die Strahlentherapie-Dosierung und Dosisverteilung noch weiter optimieren kann oder wenn man Medikamente entwickeln könnte, die weniger Nebenwirkungen als Zielwirkung haben, dann könnte man unter Umständen eben viele von diesen Folgekomplikationen, die die Menschen dann ihr ganzes Leben mit sich rumtragen, eben möglicherweise auch verhindern. Und das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt, eben auch Deeskalation sozusagen von Therapie.
Sie leiten in Form das erste länderübergreifende Genomsequenzierungsprogramm für Kinder mit Krebs in Europa. Wie funktioniert dieses Programm denn genau?
Also in Form ist eigentlich ein Register und ein Angebot an Patienten, die eben entweder einen Rückfall ihrer Erkrankung haben, wo es ganz häufig dann eben keine etablierten Therapieoptionen mehr gibt, oder schon so eine schwerwiegende oder komplizierte Ersterkrankung, über die wir gerade gesprochen haben, Stichwort 20%, wo es eigentlich keine Chance auf eine Heilung gibt, also selbst bei der ersten Diagnose. Und da haben wir eben vor mehr als 10 Jahren inzwischen angefangen, bei diesen Tumoren und auch bei Kontrollgewebe, das ist in der Regel Blut bei den meisten Patienten, außer eben bei den Leukämiepatienten, muss man natürlich eine andere Kontrolle verwenden, die das Erbgut komplett zu analysieren. Wir versuchen quasi im Erbgut des Tumors Veränderungen zu finden, die möglicherweise auf einen therapeutischen Angriffspunkt hinweisen oder die auf eine Sensibilität für eine bestimmte Therapie hinweisen. Manchmal hilft es auch, die Diagnose zu verbessern oder die Diagnose sogar zu korrigieren. Manchmal finden wir auch Veränderungen, die einer Veranlagung zu Krebs entsprechen, die in allen Zellen des Körpers dieses Patienten vorkommen und nicht nur im Tumor, was dann eben auch wiederum teilweise für die ganze Familie, aber zumindest für diese Patienten auch eine wichtige Information ist, zum Beispiel, welche Therapie kann gemacht werden, welche kann nicht gemacht werden, weil man sonst ein Risiko eingeht, zum Beispiel Sekundärtumore zu kriegen. Und diese Information versuchen wir in möglichst kurzer Zeit, und da sind wir auch einigermaßen stolz, das schnellste Programm zu sein weltweit, also innerhalb von 3 Wochen zwischen der Operation oder Biopsieentnahme bis zum Tumorboard, wo diese ganzen Befunde dann diskutiert sind, wird eben die DNA und die RNA aus den Tumorzellen und aus dem Blut rausgeholt. Dann wird die Sequenzierung gemacht, dann wird die bioinformatische Analyse gemacht und dann wird am Ende eben auch die Interpretation gemacht von diesen Daten, was möglicherweise für diesen spezifischen Patienten relevant sein könnte. Und das wird dann eben wieder an die Behandler zurückberichtet. Und dadurch entstehen dann häufig mal Ideen oder Möglichkeiten für Therapien, die man nicht gehabt hätte, ohne eben diese Erbgutanalyse gemacht zu haben.
Können Sie eine Zahl nennen, wie viel Sie da ungefähr pro Woche oder pro Monat bearbeiten?
Also es sind größenordnungsmäßig 400, 500 Patienten pro Jahr. Das heißt, jede Woche so 8 bis 10. Es hört sich jetzt mal als Zahl relativ wenig an vielleicht, aber es ist natürlich mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden, weil natürlich auch, sagen wir mal, relativ viel händische Arbeit und Expertenwissen auch immer noch gefragt ist. Zum Beispiel diese Priorisierung, welcher therapeutische Angriffspunkt jetzt für einen bestimmten Tumor der wichtigste ist. Das ist ja nicht was, was man jetzt einmal in eine Datenbank eingegeben hat und dann auf Knopfdruck wird es dann irgendwie in eine Reihenfolge gebracht, sondern da gibt's Kolleginnen und Kollegen, die super fit sind, was es angeht, die natürlich sich einer Datenbasis bedienen, aber die dann zum Beispiel auch schon mitdenken, für welche dieser Möglichkeiten gibt es denn eine offene klinische Studie? Das hat ja jetzt zunächst mal gar nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, die halt Patienten haben oder nicht haben. Aber die muss ja auch mitbedacht werden, wenn man das dann nachher im Tumorboard bespricht zum Beispiel.
Also wenn man nochmal den Ablauf kurz skizziert, es wird eine Tumorprobe bei Ihnen eingesandt, die wird analysiert durch die ganzen Expertinnen und Experten, dann findet das Tumorboard statt. Und dann geht es ja darum, in eine klinische Studie zu kommen, richtig? Und Medikamente auch zu finden wahrscheinlich, ne?
Genau, also diese sogenannten frühen klinischen Studien sind ja genau diese neuen Medikamente, die dann einen molekularen Angriffspunkt haben. Häufig ist es auch so, dass es eben keine klinische Studie gibt, keine offene, wo unsere Patienten rekrutiert werden können. Dann kann man immer noch versuchen, mit den Krankenkassen sogenannten Off-Label-Use oder Einzelheilversuch zu beantragen. Und auch da ist die Erfahrung, dass es eben wesentlich einfacher ist, dafür dann auch eine Zusage zu bekommen, wenn eben diese systematische molekulare Analyse zugrunde liegt und man nicht sagt, oh, ich habe jetzt mal eine gute Idee oder sowas, hat bei diesem Tumor schon mal funktioniert und will dann, dass der MDK, also der Medizinische Dienst der Krankenkassen, einem eine Zusage gibt, dass 2 Medikamente, die jeweils 10.000 Euro pro Monat kosten, kombiniert, um auszuprobieren, ob die vielleicht bei diesem spezifischen Patienten funktionieren können. Und typischerweise sind ja in der Kinderonkologie fast keine Medikamente zugelassen, weil die meisten Medikamente wurden ja nie für Kinder entwickelt. Also selbst die gängigen Chemotherapien sind teilweise, die wir jeden Tag benutzen, sind teilweise nie zugelassen worden für Kinder. Deswegen ist man eigentlich ganz häufig in dem Setting, das ist ein Stück weit ein logisches Problem des Marktes einfach, weil ein Medikament zu entwickeln als Industrie nur für eine sehr, sehr seltene Erkrankung, wenn man weiß, dass eine Medikamentenentwicklung irgendwie einen Milliardenbetrag kostet, dann gibt es einfach kein Businessmodell, was funktioniert, dass diese Kosten, die man da eingesetzt hat, auch wieder zurückkommen. Deswegen machen wir halt ganz viel Anleihe bei Medikamenten, die eigentlich für Erwachsenenindikationen entwickelt worden sind und schauen dann, ob die eben auch für Kinder relevant sind.
Es gibt aber noch einen weiteren Ansatz und der passiert im Reagenzglas.
wir haben ja vor einigen Jahren auch angefangen, eben neben der Genomanalyse, also der Erbgutanalyse, auch so eine individuelle Medikamententestung zu machen in Inform. Und das geht total parallel. Also wir kriegen bei vielen Patienten eine gefrorene Tumorprobe, aus der wir die Erbgutanalyse machen, und eine frische Tumorprobe, so in so einem Nährmedium zugeschickt, aus der dann quasi diese Medikamententestung gemacht wird. Also das kann man sich so vorstellen, dass 100, 150 Medikamente in vorbereiteten Platten sind und man dann ganz kurz diese Tumorzellen anzüchtet über ein paar Tage und dann für diesen spezifischen Tumor dieses Patienten, dieser Patientin sagen kann, also jetzt nur im Reagenzglas sozusagen, welche Medikamente dort besonders vielversprechend aussehen. Das hört sich jetzt im Moment mal relativ weit entfernt an von einem echten Patienten, aber dadurch, dass wir jetzt ganz viele hundert Tumorproben schon analysiert haben, sieht man halt zum Beispiel von allen unseren 800 Tumorproben, die wir schon analysiert haben, ist diese Tumorprobe, die wir heute untersucht haben, am sensibelsten auf dieses Medikament. Und das ist natürlich schon was, was dann auch ein Stück weit einen Stellenwert haben kann, wenn man priorisieren muss, welche Therapie man diesen Patienten gibt. Deswegen kommen jetzt sozusagen diese Informationen aus diesen molekularen Angriffspunkten, die wir aus der Erbgutanalyse kriegen, und diesen eher funktionellen Analysen, die wir an den Tumorzellen direkt machen, kommen dann eben zusammen. Ganz häufig gibt es ja Tumoren, wo wir sagen, okay, da finden wir im Erbgut nichts, wofür es heute einen medikamentösen Ansatz gibt. Das sind bestimmt mehr als die Hälfte aller Patienten. Also von denen, die wir halt in Inform untersuchen. Bei denen finden wir aber dann manchmal sogenannte Outlier-Antworten in diesem Medikamententest, also die ganz besonders sensibel auf ein bestimmtes Medikament oder eine Kombination ansprechen. Und da haben wir jetzt mittlerweile eben auch schon gesehen, und insofern hat sich eben auch der Benefit für Patienten weiter erhöht, dass in solchen Konstellationen, wo wir im Erbgut niemals was finden würden oder zumindest nach allem, was wir heutzutage wissen, dann was gefunden haben, was dann auch tatsächlich den Patienten geholfen hat. Das sind wir jetzt noch weiter am systematisch analysieren, weil das ja was ganz Neues ist, was es so auch in den meisten Präzisionsonkologieprogrammen noch nicht gibt. Aber das Ziel ist eben, es erstmal systematisch zu analysieren, aber dann möglicherweise auch eine klinische Studie zu machen, wo wir sagen, okay, das sind unsere 5 Medikamente, die zum Beispiel in einer anderen Krebsart schon benutzt werden, nur noch nicht bei Kindern oder nur noch nicht in diesen Krebsarten bei Kindern, und machen dann eine klinische Studie nicht anhand von molekularen Daten, sondern anhand dieser Sensibilitätstestung im Reagenzglas. Und sagen, okay, wir haben diese 5 Angebote. Es gibt ganz viele Patienten, die gar nirgends reinfallen, weil sie eben diese Marke nicht überschreiten, was die Sensibilität auf eines dieser 5 Therapieangebote angeht. Aber die anderen werden danach in eine klinische Studie eingetopft in den jeweiligen Arm. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, weil das auch regulatorisch wieder noch nie jemand gemacht hat und so weiter. Aber wir sind da jetzt mittlerweile optimistisch, dass wir da hinkommen können in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, dass man so eine klinische Studie mal machen kann. Und dann haben wir eben neben dieser Erbgutanalyse-Komponente auch noch eine andere Komponente, wie man weiteren Patienten quasi was Gutes tun kann. Und da kommt man dann zum Beispiel wieder in diese Diskussion, okay, müssen wir dann immer noch all die Analysen, die wir jetzt gerade am Erbgut machen, oder wird diese Medikamententestung so wichtig, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir dasselbe Budget zur Verfügung haben, was können wir weglassen, ohne Informationen zu verlieren?
Sie haben es vorhin schon angedeutet, Inform ist auch ein Register. Was ist denn das Besondere an diesem Register und wie unterscheidet es sich auch vom deutschen Krebsregister?
Im Krebsregister werden ja nur Basisdaten erfasst zur Häufigkeit von bestimmten Tumorerkrankungen, zum Alter, zum Geschlecht. Also solche Basisinformationen, um überhaupt verstehen zu können, und deswegen ist es eine super wichtige Einrichtung, wie häufig kommt jede Erkrankung eigentlich in Deutschland vor? In welchen Altersgruppen kommt die vor? Gibt es irgendwelche regionalen Verteilungen oder gibt es irgendwelche Korrelationen mit irgendeinem Einflussfaktor, den wir noch nicht kennen? Was wir in unserem Informregister dokumentieren, sind ja die ganzen molekularen Befunde. Also von einem individuellen Tumor werden alle genetischen Eigenschaften, die uns auffällig erscheinen oder interessant oder relevant erscheinen, dokumentiert. Und dazu dann noch ganz viel mehr Informationen, wie die Patienten behandelt worden sind, wie sie auf die Behandlung angesprochen haben, was sie für Toxizitäten, also Nebenwirkungen gehabt haben. Solche Sachen werden ja im Krebsregister überhaupt nicht erfasst. Und dadurch, dass wir jetzt eben diese 12 Jahre Erfahrung mittlerweile haben, können wir jetzt halt auf mehr als 3.500 Patienten zurückblicken. Zum Beispiel, selbst wenn eine Erkrankung sehr, sehr selten ist, können wir irgendwie schauen, okay, wir hatten aber schon mal 5 Fälle von dieser super seltenen Erkrankung. Was haben die denn gemeinsam oder was hat bei denen vielleicht funktioniert, was hat bei denen nicht funktioniert? Wie können wir bei diesen, selbst in der Kinderonkologie, sehr seltenen Erkrankungen immer noch eine Empfehlung aussprechen oder einen Vorschlag machen, der über den einzelnen Patienten hinausgeht.
Das Register klingt ja wirklich wie ein sehr großer Schatz, weil da so viele wichtige Informationen drin sind. Wer kann denn alles aufs Register zugreifen?
Wir haben 2 verschiedene Ansatzpunkte da. Das eine ist, dass wir natürlich ganz häufig Anfragen kriegen von Studiengruppen in Deutschland, die an einer bestimmten Tumorart arbeiten und die dann Zugang zu diesen Daten haben wollen. Da gibt es mittlerweile über 70 Projekte, die quasi aus Inform hervorgegangen sind, die sich dieser Daten oder Proben bedienen. Das zweite ist, dass wir ein internationales Konsortium von der Dietmar-Hopp-Stiftung gefördert haben, wo es darum geht, alle Präzisionsonkologie-Programme in der Kinderonkologie in Europa, Kanada und Australien zusammenzubringen in einer Plattform, sodass quasi all diese Daten, und es sind dann eben nicht mehr 3.500, sondern wahrscheinlich 10.000 oder sowas, in einer Plattform zusammengeführt werden und auch verfügbar gemacht werden, sowohl für akademische Gruppen als auch für Industrie. Zum Beispiel auch, und das arbeiten wir gerade noch aus, dann mit einem Vergütungsmodell, also auch um diese Plattform zu erhalten, kann man ja sagen, okay, wenn wir die Daten Firmen zur Verfügung stellen, dann müssen die auch was dafür bezahlen, um diese Plattform zu erhalten. Und was wir jetzt für Inform konkret, und da sind wir ganz kurz davor, dass das live geht, mit GHGA ausgearbeitet haben, ist, dass wir im Prinzip in Echtzeit die neu generierten Daten direkt in GHGA verschieben, sodass man quasi für Datensätze, also ganz genommen Sequenzierungsdaten, RNA-Sequenzierung und so weiter von Patienten, die vor 4 Wochen reingekommen sind, vollen Zugriff hat für wissenschaftliche Zwecke.
Inform ist ja international vernetzt. Wie profitieren Sie denn davon, dass Sie mit so vielen unterschiedlichen Akteuren in unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten?
Also jetzt rein technisch gesehen sind wir natürlich das Zentrum und schicken dann die Daten zurück, aber rein praktisch profitieren wir natürlich massiv davon, eng zusammenzuarbeiten. Erstens mal, weil wir sonst niemals so große Kohorten uns anschauen könnten. Zweitens, weil die Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern mindestens genauso schlau sind wie wir und deswegen eben auch Erfahrungen teilen, also im Tumorboard oder auch in wissenschaftlichen Kooperationen, die in beide Richtungen Benefits erzielen. Wir machen mittlerweile weltweit solche Ringversuche, dass man zum Beispiel einen gleichen Tumor in Australien, Paris, London, Utrecht und Heidelberg testet, dass man dann auch die gleichen Ergebnisse kriegt von seiner Medikamententestung. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also es hört sich immer so alles so easy an, aber dazu muss man ja wirklich so Standard-Workflows aufstellen, die dann auch wirklich zuverlässig gut funktionieren. Interessanterweise ist es tatsächlich so gewesen, dass einige der internationalen Programme, die jetzt an den jeweiligen Standorten vor Ort die Analysen machen, anfangs auch Inform-Partner waren. Also Australien hat seine ganzen Proben anfangs zu uns geschickt und dann ganz viele von unseren Workflows übernommen und natürlich auch selbst welche entwickelt, die wir wieder jetzt übernommen haben. Oder auch in den Niederlanden war das so. Und in Großbritannien hatten wir sehr viel Einfluss eben auch auf die Kontinuität der Verfahren und Workflows, sodass man eben auch einen Konsens in diesen ganzen Programmen erzielt hat, wie man das am besten macht und wie dann auch Dateninformationen vergleichbar und austauschbar sind zwischen den verschiedenen Programmen.
Herr Pfister, ich habe eine Abschlussfrage für Sie. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, sei es in der Forschung, in der Medikamentenentwicklung, in der Zusammenarbeit, welcher wäre das?
Wenn man da systemisch denkt, meiner Meinung nach, dann müssten Aktivitäten, die dazu beitragen, Erkenntnisse zu Patienten zu bringen, in der akademischen Landschaft mit viel besseren Anreizen versehen werden. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt egoistisch als Wissenschaftler denke, was bringt mir am meisten Ruhm, Ehre, Geld, also nicht persönliches Geld, sondern Drittmittel, dann muss ich eigentlich jedes Mal wieder, wenn ich irgendeine Entdeckung veröffentlicht habe, wieder zurückgehen und schauen, dass ich die nächste Entdeckung mache. Aber wenn ich jetzt sage, naja, aber was bringt die Entdeckung, wenn sie publiziert ist? Also was interessiert den Patienten die Publikation? Jetzt müsste man eigentlich anhand von Modellen zuerst mal gucken, ob das tatsächlich ein molekularer Angriffspunkt ist oder hat es nur in dem einen Modell geklappt, in dem anderen nicht. Gibt es dafür irgendwie Medikamentenentwicklung oder ist es ein ganz neuer Angriffspunkt, wo es noch gar nichts dazu gibt und so weiter. Und ganz viele von diesen Schritten sind akademisch total unattraktiv, weil man da nicht drüber publizieren wird. Auch zum Beispiel zu sagen, ich validiere irgendeinen Befund an 10 Modellen, der nur an einem Modell entdeckt worden ist, das kann ich nie gut publizieren. Und wenn quasi auch dieser Bereich, was man als Translation bezeichnet, also Überführung von Entdeckungen in Produkte oder in Anwendungen bei Patienten, wenn das nicht besser mit Anreizen versehen wird, ist eben die Tendenz des Systems immer, dass die Leute eigentlich nur bis zu diesem sogenannten Proof of Concept gehen und nicht darüber hinaus. Und das ist meiner Meinung nach, was sowohl aus Steuerzahler- oder Gesellschaftssicht, aber natürlich erst recht aus Patientensicht bei uns verbessert werden sollte.
Herr Pfister, vielen Dank fürs Gespräch. Das war der Code des Lebens, produziert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv.